get you, Barbara. They're coming for you.
Ich heiße euch alle herzlich willkommen zur ersten Saturday Night Fright. Hier im Savoy-Kino gleich zu Beginn geht mein Dank erstmal an das ganze Team vom Savoy raus, die das alles mit uns zusammen organisiert haben. Und André hat es vorhin schon angedeutet, es sind sehr viele Leute auch von weit her gekommen. Dafür riesengroßen Dank, dafür, das wissen wir sehr zu schätzen. Ja, normalerweise sind unsere Episoden ziemlich lang, teilweise 4 Stunden, 5 Stunden, ich glaube, wir haben auch schon mal mehr gemacht. Allein für die Freitag der 13. Reihe haben wir insgesamt 26 Stunden aufgenommen. So viel Zeit haben wir heute nicht, wir wollen euch ja auch nicht überstrapazieren. Deswegen haben wir eine Sanduhr als Kontrollorgan mitgebracht, sodass das Ganze maximal 30 Minuten gehen wird, würde ich vorschlagen. Ja, wie gesagt, es wird aufgezeichnet, ihr könnt das Ganze sowohl im Podcast als auch auf YouTube später nochmal nachsehen bzw. nachhören. Ja, warum The Evil Dead? Heute, das war damals vor 8 Jahren auch unsere erste Podcast-Episode, die wir aufgenommen haben. Die habe ich damals zusammen mit Pascal aufgenommen, der heute auch lieberweise da ist. Ich weiß jetzt nicht, wo er sitzt. Er muss da vorne, genau, sehr gut. Applaus für Pascal. Und seitdem haben wir es eigentlich so gemacht, dass wir eigentlich zu jedem Podcast-Jubiläum auch irgendwie eine Evil Dead-related Folge gemacht haben und dementsprechend passt das auch, dass das heute unsere Nummer 1 ist. Und ich weiß, beim Filmclub wird das immer gefragt, deswegen frage ich auch mal in die Runde, gibt es hier eine Person oder mehrere, die diesen Film noch nie gesehen hat? Ja, das ist gut. Ihr braucht doch keine Angst haben, wir spoilern jetzt im ersten Teil nicht wirklich, vielleicht eine oder andere Szene, aber nicht wirklich. Ich frage mal rum, Laura, was war dein erster Kontakt mit Tanz der Teufel?
Also bei uns war das so, in der Schule im filmaffinen Freundeskreis wurde das immer zusammen mit Friedhof der Kuscheltiere so ein bisschen von allen gehypt. Alle wollten den Film sehen wegen dem skandalösen Ruf und wahrscheinlich auch einfach des Titels wegen. Und dann haben wir den auf irgendeinem Videoabend mal alle zusammen geguckt, extrem geschnitten. Und dann habe ich ihn mir halt, ich glaube 2018 oder so, dann auf Scheibe geholt und dann in voller Pracht erblickt.
Ja, VHS ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich habe hier noch meine VHS mitgebracht von Tanz der Teufel und das war mein Erstkontakt. Ich hatte in irgendeinem Horrorfilmbuch gelesen, dass das einer der grausamsten, schlimmsten Filme überhaupt sein soll. Das war noch, da hatte ich noch kein Internet zu Hause. Ein Kumpel aber schon. Und der meinte, ich besorgte den Film auf eBay. Und ich dachte so, auf jeden Fall.
Das geht gut.
Und naja, ich habe die Videokassette bekommen, habe mehrere Freunde zu Hause versammelt, habe groß angekündigt, das wird die Nacht eures Schreckens. Wurde es dann auch. Ich dachte halt, hier steht groß drauf, neue Version. Und das hieß für mich, das muss doch bestimmt die ultralange, ungekürzte Version sein. Naja, ich hätte hinten drauf gucken sollen, es steht 69 Minuten. Die Findigen wissen, 82 Minuten geht der Film eigentlich. Also es hat sehr viel gefehlt und das ist mir 2-mal passiert. Ich habe das mal auf Klassenfahrt gemacht mit dem Texas Chainsaw Massacre. Da waren wir in Dresden, habe ich gekauft, 16er Version. Ich dachte so, Leute, alle im Keller versammeln. Wir gucken uns den Film heute Abend an, war alles da, Mädchen beeindrucken. Der Plan wäre aufgegangen. Am Ende haben alle gefragt, wo kommen denn diese ganzen blutverschmierten Leute her? Da liegen überall Leichen, was ist denn hier passiert? Und naja, das war so mein erstes.
Ich höre so einige Lacher, die, das glaubt jetzt ähnliche Erfahrungen. Ja.
Ich meine, der Hintergrund ist auch klar. Es gibt, glaube ich, keinen Film, der so sehr damit im Verbund steht mit den deutschen Behörden, die für Zensur zuständig sind. Der Film wurde 1984 beschlagnahmt und ist erst seit 2016 vom Index runter. Und ich glaube, viele, also ich sag mal, die ganzen Generationen, hier sind ja bestimmt auch ein paar anwesend, haben den Film, glaube ich, damals unterschiedlich wahrgenommen. Also damals war das wirklich, weiß ich so von Eltern und so, die waren alle schockiert, was sie da gesehen haben. Und heute ist es so, wir lachen teilweise über diesen Film. Nicht, weil er lächerlich ist, sondern weil er sehr lustig ist.
Ja, und jetzt ist es ankert ab 16, ne? Also das ist halt auch immer, die Zeiten halt ändern,
Ja. Wie war dein Erstkontakt?
Nicht so spektakulär, weil als ich den das erste Mal geguckt habe, war der halt schon vom Index runter und ab 16 frei verfügbar. Und es war halt einfach so, dass ich so dachte, okay, ich interessiere mich jetzt für Horrorfilme, irgendwie gehört der dazu, ich sollte den jetzt mal gucken, habe den dann bei Saturn gesehen, gekauft und geguckt. Also bei mir ist es leider nicht so spektakulär.
Aber du hast ihn gesehen. Das wird viele Hörer
freuen. Ja, genau.
Ja, bei mir war es erst so, also die Erstsichtung war auch auf VHS. Damals älterer Freund hat die VHS von seinem Bruder irgendwie kopiert. Das Übliche, wir waren im Fieber von Zombie-Filmen und Co. Wir wollten alles sehen. Wir haben erfahren, es gibt da Filme, da wird gesplattert, her damit. Und war auch Uncut damals. Die Qualität war natürlich räudig. Man hat eigentlich kaum was erkannt, aber es war natürlich geil, weil Gewalt, ne? Das wollten wir damals. Also die Erstsichtung auf jeden Fall so, weiß ich nicht, vielleicht war ich da 13, 14, natürlich viel zu früh, wie üblich in dem Milieu. Aber das war die erste Erfahrung. Aber richtig geprägt hat tatsächlich eine Erfahrung 2005. Da war ich so 19, glaube ich. Ja, muss 19 gewesen sein. Auf dem Weekend of Horrors, das allererste in Deutschland, in Bottrop damals. Weiß ich, ob da irgendwer zufällig war. Im Saalbau damals. Und da hatten sie echt fürs erste Mal, das gibt es ja heute noch, aber mittlerweile andere Veranstalter. Und in Köln ist es, glaube ich, mittlerweile. Und die hatten ein super krasses Line-Up. Da war George Romero war persönlich da, Tom Savini war da, David Hess war da, Last on the Left. Die hatten ein wahnsinns Line-Up und sie hatten eben unsere, die wir heute auch hier sehen, die Ladies of the Evil Dead da. Und wir hatten dort ein Interview mit denen. Ich hatte damals, wir hatten so ein Horrorforum, Beyond Fear hieß das. Und war noch im Aufbau von so einer kleinen eigenen Website. Und wir hatten da eben angefragt für als Presse, als Akkreditierung. Und haben ein Interview bekommen mit den drei Ladies of the Evil Dead. Und wir pubertierende Teens so sitzen dann da vor diesen Schauspielerinnen und haben uns da mit ein bisschen besserem Schulenglisch durch die Fragen gequält. Aber es war eine super Erfahrung, die waren super nett, so richtig bodenständig. Und ja, wissen natürlich auch, für wer da kommt. Ne? Absolut fannah und super dankbar, dass sie halt noch so berühmt sind in der Szene für ihr Auftreten im Film. Und es war echt eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und auf dem Event gab es sowieso noch einige andere coole Side-Stories, aber die erzähle ich mal, zum Beispiel mit der ganzen Hellraiser-Crew, die war auch da. Und aber das erzähle ich mal, wenn wir vielleicht mal hier einen passenden Film aus der Reihe auch mal zeigen.
Wenn wir keine Sanduhr hier stehen haben, dann kannst du das erzählen. Ja, der Film hat auch eine sehr bewegende Produktionsgeschichte hinter sich. Ihr kennt ja vielleicht den Regisseur Sam Raimi, der hat ja auch ein paar bekannte Filme gedreht, wie Spider-Man oder Doctor Strange. War das der dritte oder zweite?
Zweite.
Okay. Dafür gibt es noch keinen Gewinn, aber später vielleicht. Und Sam Raimi hat damals quasi in der Highschool den damals noch nicht Schauspieler Bruce Campbell kennengelernt. Und um die beiden herum hat sich dann eine Freundesklicke gebildet, später im Studentenwohnheim zum Beispiel. Da gehört auch der spätere Produzent des Films, Robert Tappert, dazu. Scott Spiegel, den kennen vielleicht auch einige als Regisseur von Intruder, der gehörte da auch zu. Und natürlich auch Sam Raimis Bruder Ted. Und er hat das nie vergessen, wer ihm geholfen hat, so richtig Fuß zu fassen in der Filmbranche. Also er besetzt bis heute auch diese Leute mindestens in Nebenrollen in seinen Filmen. So werdet ihr zum Beispiel Bruce Campbell in fast allen Sam Raimi-Filmen sehen. In der Zauberer von Oz-Variante von Sam Raimi spielt sogar fast der komplette Cast von The Evil Dead mit. Also Dankbarkeit ist auf jeden Fall ein großes Wort. Aber angefangen, Laura, haben Sie ein bisschen anders mit einem Kurzfilm.
Genau, und zwar Within the Woods aus dem Jahr 1978. Sam Raimi war da gerade mal 19 Jahre alt, also super jung. Und der Film wurde gedreht, um Geld zu generieren bei Investoren. Für sage und schreibe $1,600 haben sie 30 Minuten einen Kurzfilm gedreht mit einer sehr ähnlichen Handlung, wie ihr sie gleich bei The Evil Dead sehen wird, aber halt komprimiert auf 30 Minuten und mit denselben Beteiligten, aber der Fokus war damals noch ein bisschen mehr auf der weiblichen Hauptfigur, auch ganz interessant. Und sie haben es auf jeden Fall geschafft, mit diesem Kurzfilm, ich glaube $85,000 ungefähr zu generieren. Und das war dann quasi der Grundstock für den langen Film, den sie mit $350,000 dann insgesamt gemacht haben.
Aber André, mehr Geld heißt nicht weniger Probleme beim Dreh.
Nee, und 350.000 ist halt auch selbst für einen Film ja wirklich nichts. Und sie mussten halt super kreativ werden. Aber vor allem fing es damit an, dass sie ja die Hütte, die berühmte Hütte, also für alle, die nicht kennen, der Film spielt fast ausschließlich in einer Hütte. Und diese Hütte diente auch während dem Dreh halt als Unterkunft. Also die haben da, die ganze Crew hat da dann auch gepennt auf dem Boden irgendwie, wo es irgendwie ging. Und die ganzen Drehbedingungen waren auch wirklich anstrengend, weil der ganze Film wurde halt im Winter gedreht, in Tennessee. Und es war halt arschkalt. Und das Equipment war teilweise am Einfrieren. Die ganzen Bedingungen einfach auch für die Crew natürlich und für den Cast waren super, super anstrengend. Es gab kein warmes Wasser, keine richtigen Duschen, also es gab wenig Hygiene und es musste eben alles sehr, sehr, sehr rudimentär gemacht werden mit diesem Budget, um das irgendwie über die Bühne zu bekommen. Und alle Beteiligten mussten auch wirklich anpacken, wo es irgendwie nur geht, um das Ganze eben für dieses kleine Geld über die Bühne zu kriegen. Zudem ist ja auch die berühmte Kellerklappe, werden wir auch heute ja nochmal sehen, die Fans kennen sie, sehr, sehr prägnantes Item im Film. Und selbst die war ja nicht mal in der Hütte. Die gab es gar nicht, es gab gar keine Kellerluke, sondern der Kellerpart wurde hauptsächlich in der Garage von Sam Raimi gedreht, was aber durch Schnitt und so echt cool kaschiert ist. Aber ja, die ganze Produktion war auf jeden Fall massiv anstrengend und man musste da wirklich alle Hebelbewegungen setzen, um das irgendwie über die Bühne zu bringen.
Ja, und Not macht ja manchmal auch erfinderisch. Und so ist es, dass zum Beispiel beim Dreh von The Evil Dead auch, ja, ich sag mal, die Trackcam erfunden wurde, die für die berühmten, sag ich mal, POV-Szenen aus der Sicht der Dämonen im Wald gedreht wurden.
Aus Verzweiflung und aus Geldnot hat man eine Kamera auf ein Brett quasi befestigt und dann zwei Leute an beiden Seiten die Kamera halt rennend durch die Gegend bewegt und das erzeugt diesen POV-Effekt, um halt zu verdeutlichen, dass die dämonische Präsenz sich nähert und man hatte halt kein Geld, um diese dämonische Präsenz zu bebildern. Und da muss man sagen, könnt ihr gleich mal schauen, wie ihr das findet. Ich finde es wahnsinnig effektiv nach wie vor, obwohl es halt aus der Not heraus entstanden ist. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass es fürs Genre sehr prägend war, diese Kameraperspektive. Also ja, durchaus erfinderisch.
Und André, man hat ja dann noch so ein paar Lebensmittel benutzt für Spezialeffekte. Alles, was so da war, musste quasi als Gehirnmasse herhalten für diesen Film.
Ja, Brei und alles, was sie irgendwie an Lebensmitteln da zusammenpanschen konnten, was irgendwie nach Gehirn und Gedärm aussieht. Ja, also FX waren rudimentär. Um euch jetzt nicht abzuschrecken, die noch nicht kennen. Ja, es ist trotzdem cool, aber man hat es schon auf der VHS damals gesehen, dass das auf jeden Fall...
Ich habe es nicht gesehen.
Du hast gar nichts gesehen. Du hast ein Auto gesehen, Schnitt, Credits. Das hast du gesehen. Aber ja, es sah damals schon irgendwie unecht aus, aber das ist irgendwie das auch, was den Film ja auch so ein bisschen ausmacht. Dieses zusammengepanschte, man weiß halt, es war eine super kleine Produktion, aber gerade bei den Gore-Effekten, auch heute aus heutiger Sicht, dass da irgendwie getrickst mit Zeitraffern und dass es alles irgendwie organisch aussieht. Aber es ist einfach charmant und das ist es auch heute noch. Aber man sieht auch da eben wirklich die Not macht erfinderisch. Das kannst du auf den ganzen Film drüber schreiben, ja.
Ja, es gibt in dem Film eine Szene, also ich habe den Film logischerweise diese Woche auch schon mal gesehen, um mich nochmal ein bisschen vorzubereiten. Und es gibt ja eine Szene in dem Film, in der der Wald sozusagen für die Vergewaltigung einer Frau sorgt. Und ich muss sagen, das ist eine Szene, die ihre Wirkung auch heute noch nicht verloren hat. Ich finde sie nach wie vor auch ziemlich kontrovers und die sitzt bei allem Humor, den man im Film kennt oder erkennen kann, sitzt sie schwer im Magen, finde ich.
Ja, definitiv finde ich auch. Und vielleicht besonders kontrovers ist, dass diese Szene gar nicht als Vergewaltigungsszene wirklich gedreht wurde, sondern dass es eigentlich so ist, dass die eigentliche Penetration erst in der Postproduktion eingefügt wurde. Und es halt wirklich so war, dass Ellen Sandweiss, die Darstellerin, bei der Premiere mit ihrer Mutter im Gepäck da saß und dann halt auf der Leinwand quasi erst gesehen hat, was aus dieser Szene geworden ist, die sie gedreht hat. Ich glaube, das war für sie damals auch nicht so toll.
Würde heute, glaube ich, so nicht mehr funktionieren.
Bezweifle ich.
Ja. Eine wichtige Sache in dem Film ist die Hauptfigur, Ash. Und das Besondere daran ist, glaube ich, ihr seid ja vermutlich alle Horrorfans und habt viele Slasher gesehen und in der Regel spielen da ja vor allem weibliche Charaktere die Hauptrolle oder das sogenannte Final Girl. Und Ash ist einer der wenigen Final Boys im Horrorgenre und vor allem jemand, der mehrfach diese Rolle sozusagen, also Bruce Campbell durfte mehrfach diese Rolle des Ash einnehmen. Ich glaube, also mir wird jetzt noch Donald Pleasance einfallen als Dr. Loomis in der Halloween-Reihe, der vielleicht kein Final Boy, Final Grandpa vielleicht, aber Auf jeden Fall wurde Bruce Campbell und auch die Figur von Ash natürlich Kult, vor allem, weil es halt auch ein Alltagsheld ist, also gerade in den 80er Jahren, gut, das war jetzt noch ein bisschen vor den, da waren ja schon die ersten Hits von Schwarzenegger, Stallone und Co. Und da war Bruce Campbell, beziehungsweise die Figur von Ash, schon ein Gegenstück dazu. Aber Theresa, der Film hat ja auch den modernen Horrorfilm geprägt, wenn ich mir so Filme angucke, die auch in der Cabin in the Woods spielen, da sagt schon alles aus. Dead Snow zum Beispiel, Your Next, Tucker and Dale vs. Evil wäre noch eine Comedy-Version davon, Cabin Fever, einer deiner Lieblingsfilme, habe ich gehört. Aber es gab auch einen Film, der selbst für Inspiration sorgte.
Genau, und zwar habe ich in der Vorbereitung noch Equinox gefunden. Ich weiß nicht, hat den irgendjemand gesehen, Equinox?
Von wann ist der?
1970, beziehungsweise 1967, dann nochmal in der neuen Schnittfassung 1970 rausgekommen. Ja, da habe ich doch mal ein richtiges Schätzchen gefunden, offensichtlich, wenn es niemand
im Saal kennt. Wie viele Leute haben auf Letterboxd gesehen und dann vorne ist es eine Person?
Ja, eine Person hat den gesehen und zwar habe ich das gelesen und dachte mir so, komisch, der Plot kommt mir irgendwie bekannt vor. Und zwar geht es um eine Gruppe junger Erwachsener, die zu einem Professor zu seiner Hütte fahren. Und dort finden sie ihn nicht und gehen dann in eine Höhle. Da finden sie ein dubioses Buch, in dem dubiose Zeichnungen sind. Und wenn sie daraus vorlesen, kommen Monster daraus. Und das ist ja eine Handlung, die einem sehr bekannt vorkommt, wenn man diesen Film heute schon kennt. Und für alle anderen, die ihn nicht kennen, das ist ungefähr auch die Handlung von dem Film heute, nur ohne die Höhle. Und ja, es ist schon, wenn man ihn guckt, ein ganz anderer Film, zum Teil mit Stop-Motion, oder nicht zum Teil, sondern komplett mit Stop-Motion-Monstern. Und die Hütte spielt auch eigentlich nur am Anfang eine Rolle, aber kann man, glaube ich, schon auch als so eine sehr unbekannte Inspirationsquelle da sehen. Und es würde mich wundern, wenn Remy den vorher nicht gesehen hätte. Also da vielleicht noch so ein kleiner oder eher großer Geheimtipp für euch da draußen.
Wenn man den irgendwo findet überhaupt.
Also mit so 4,5 Pixeln auf YouTube ist aber wirklich, also ich bin da ja eigentlich nicht so mit meinem nicht so dollen Fernseher und aber das war selbst für mich grenzwertig, aber man kann ihn irgendwie auf Ebay auch für, weiß ich nicht, 14 Euro kaufen und Criterion hat ihn mal rausgebracht tatsächlich.
Oha.
Okay. Ja.
Ja, stellt sich die Frage, wie gut dieser Film heute noch funktioniert. Ihr werdet es ja gleich erleben. Ich persönlich finde, dass der nach wie vor ziemlich gut funktioniert und ihr könnt ja mal darauf achten, wenn ihr eben die anderen Filme von Sam Raimi kennt, gerade eben seine Mainstream- oder Marvel-Produktionen, also Spider-Man, Doctor Strange oder auch Filme wie Darkman zum Beispiel. Man erkennt eigentlich alles, was er in The Evil Dead schon fabriziert hat, erkennt man wieder in seinen modernen Filmen, in seinen hochbudgetierten Filmen. Aber was mir doch über die Jahre, André, aufgefallen ist, früher wurde ich quasi gezwungen, den so als harten, krassen Horrorfilm zu gucken, aber mittlerweile überwiegt doch eher der Slapstick- und Comedy-Aspekt, den ich früher bei den ersten 5 Sichtungen nie so wahrgenommen habe.
Ja, absolut. Also gerade, es ist, glaube ich, auch vieles, das sieht man, hört man auch, wenn man Raimi mal zuhört in so Making-ofs und Interviews damals zu Evil Dead 1, dann merkt man halt auch schon, dass das ein Typ auch damals schon war, der sich auch selbst und alles um sich herum nicht ernst genommen hat. Und das spiegelt der Film halt wieder. Sie wollten ja einen Film machen, das ist ja auch ihre eigene Aussage, damit sind sie auch zu den Pitches gegangen, um Geld zu sammeln. Sie wollten halt wirklich so den fiesesten Horrorfilm machen, den man sich nur vorstellen kann. Das war ihr Pitch. Aber ich finde, wenn du den Film siehst, dann merkst du eigentlich auch seine ganze ironische Art da halt total drin. Und das sticht ja am ersten schon raus. Und der zweite ist ja dann im Endeffekt ja fast schon so ein Comedy-Remake ja des ersten. Und du merkst einfach, dass er das immer schon drin gesteckt hat, dieses Alberne. Und ich glaube aber erst auch durch, und das kam auch so ein bisschen durch Interviews, hat man es so rausscheinen sehen, erst durch das Schauspiel von Bruce Campbell auch dann im Film. Die haben zwar vorher auch schon so kleine Kurzfilme gedreht und so, aber noch nichts Vernünftiges eben, noch keinen richtigen Langfilm, hat man erst, oder sind sie selber aufmerksam geworden, wie facettenreich Bruce Campbell eben ist, gerade in seiner Slapstick und so weiter, dass der es einfach gut kann. Das wusste er, glaube ich, einfach selber vorher nicht so richtig. Und dadurch, umso mehr das eben bei ihm rauskam, umso alberner und lustiger, in Anführungszeichen, wird der Film halt. Aber eigentlich wollten sie ja wirklich einen bierernsten Horrorfilm drehen, aber am Ende ist es das gar nicht wirklich geworden.
Sie haben dem Film auch ursprünglich den Titel Book of the Dead gegeben und der Produzent meinte dann eben, der Typ vom Verleih meinte, das ist kein guter Titel, wir brauchen 9, dann haben sie eine Liste gemacht und sie haben gesagt, The Evil Dead war der am wenigsten beschissene Titel, den sie hatten und deshalb haben sie den genommen.
Aber es auch war auch so was, Buch im Filmtitel, das kauft kein Mensch.
Nee, das ist kein Titel. Laura, wie funktioniert der Film für dich heute?
Immer noch erstaunlich gut, muss ich sagen. Also Ich finde so die Grundstimmung des Films mag ich immer noch super gerne. Ich würde aber schon auch sagen, wenn man die Umstände der Produktion irgendwie kennt, dass man dann die Kreativität und das Herzblut, was in diesen Film geflossen ist, noch mal viel mehr anzuerkennen weiß. Also so geht's mir zumindest. Ich würde aber trotzdem auch sagen, je öfter man ihn sieht, desto mehr fallen einem zum Beispiel auch Filmfehler auf. Da gibt's wirklich einige. Und auch, dass die schauspielerische Leistung halt nicht immer so super überragend ist, aber wie auch, es waren ja keine professionellen Schauspieler. Ich finde aber, dass auch diese Makel irgendwie gar nichts daran nehmen, dass er immer noch super unterhaltsam ist, nach wie vor.
Theresa, die Reihe hat sich ja weiterentwickelt, unter anderem mit diesem Comedy-Aspekt. Also ihr habt vermutlich auch ein paar der Fortsetzungen gesehen, der zweite Teil und vor allem der dritte Teil, Army of Darkness, die sind ja wirklich eigentlich reine Komödien, kann man schon sagen. Und dann gab es einen Einschnitt mit Fede Alvarez Remake, das dann quasi den Humor komplett rausgenommen hat. Ein knallharter Film war, der auch Probleme hatte wie dieser Film, was die Zensurgeschichte angeht. Aber der hat die Tonalität total geändert, ist sehr düster, hat noch ein paar, erzählt ein bisschen mehr, ist ein bisschen tiefgründiger, aber ist auch knüppelhart. Welche Filme gefallen dir denn besser? Oder siehst du die Entwicklung für dich jetzt, für deinen Geschmack entsprechend passend?
Also ich glaube, ich bin so mit beiden Extremen ganz glücklich. Also aus der Hauptreihe ist mein Lieblingsfilm auch Army of Darkness, weil irgendwie da der Humor so gut für mich funktioniert hat. Und ich finde jetzt bei Evil Dead ist es so, gefühlt mit so ein bisschen mit der Handbremse geht der da rein. Und es dauert ja auch einige Zeit, bis da so dieser Humoraspekt tatsächlich rauskommt. Also ich finde, so in der ersten Hälfte ist der fast noch gar nicht präsent. Und da bemerke ich, bin ich doch eher so ganz oder gar nicht und mag das bei Army of Darkness doch ganz gerne, dass der da so voll reingeht. Das hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Und könnte aber nicht sagen, dass ich ihn besser finde als das Remake, weil das mag ich auch sehr gerne. Und das mag ich auch tatsächlich lieber als den Film hier. Kann ich an dem Punkt schon mal sagen.
Dann müssen wir ihn auch mal zeigen, ist ja klar.
Auf jeden Fall, genau. Und deswegen finde ich, beides funktioniert irgendwie sehr gut. Und hier dieser Mix finde ich trotzdem auch unterhaltsam. Aber ich bemerke doch, dass so die beiden Extreme mir ein bisschen besser gefallen.
Ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, also ich finde auch, dass ich mag die Slapstick da drin, aber ich mag auch ein bisschen lieber, wenn es halt dann voll reingeht. Und hier ist es halt, wie gesagt, erkennbar so ein bisschen den, sag ich mal, Umständen geschuldet. Aber letztendlich habe ich da auch keine Präferenz. Ich mag die Reihe generell gerne. Army of Darkness finde ich auch super. Der hat so viel Referenz und so viele Zitate, die einfach immer wieder überall auch ja genutzt werden und das zu Recht. Aber ich mag sowohl eben die lustige Seite, wenn Campbell komplett freidringen kann. Ich glaube, das geht auch vielen hier so, die auch die Reihe kennen. Ich mag aber auch genau das Alvarez Remake, was halt ja komplett alles auf links dreht und bierernster lossplattert. Ich glaube, da ist in der Reihe generell halt für jeden was dabei. Ich glaube, das ist auch das Schöne an der Reihe.
Ich glaube, ich bin ein bisschen anderer Meinung als ihr, ausnahmsweise mal. Ich mag eigentlich sehr gerne, wie es hier im ersten Teil ist, dass der Humor so ein bisschen unterschwellig ist und dass man gar nicht genau weiß, soll das jetzt eigentlich gerade lustig sein oder finde ich das nur lustig? Und ich mag sehr, wie die Reihe sich auch zum Ernsten hin entwickelt hat. Also gerade was den Horroraspekt angeht, funktionieren da die neuen Teile für mich doch ein bisschen besser noch.
Okay, die Sanduhr läuft noch. André hat jetzt noch gleich was für euch am Start. Ich bedanke mich im Namen von uns vielen erstmal für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid und wünsche euch schon mal viel Spaß mit unserem Film gleich. Und André, it's your turn.
Wir verlosen jetzt noch was. Das ist vor allem das Ding, aber das war erstmal das Podcast, der Podcast-Part. Und für die Verlosung haben wir was Schönes vorbereitet. Und zwar haben wir, ich muss einmal die Preise suchen. Wo sind die Preise? Da sind die Preise. Zwei Fragen, zwei Gewinne. Es gibt einmal der erste Preis ist eine Blu-ray von Tanz der Teufel. Wer ihn also noch nicht selber zu Hause hat oder natürlich für jemanden, der den Film noch gar nicht kennt. Ideal. Dazu sponsert das Savoy auch einen kleinen Snack, hoffe ich zumindest, wenn es versprochen wurde. Popcorn, da vorne. Genau, es gibt Popcorn und Filme. Und wir haben zwei Fragen. Und für die erste Frage lautet, und das ist was für K. Kenner der Reihe. Ich hoffe, irgendjemand ist hier schon so weit, aber ich glaube, ihr seid alle affin. Ich möchte nämlich gerne wissen, es wurde vor kurzem ein neuer Evil Dead-Teil angekündigt. Und zwar vom französischen Regisseur Sebastian Vanitschek. Richtig ausgesprochen, ja, ne? Vanitschek. Ja, sagt Chris. Das ist der Regisseur von Spiders, der letztes Jahr lief. Und ich möchte gerne wissen, wie heißt der nächste Evil Dead-Film? Du warst. Burn, ist korrekt. Komm nach vorne gerne. Noch einmal Applaus. Evil Dead Burn, einmal deine Blu-ray. Hast du die Blu-ray schon?
Nein.
Okay, dann bist du jetzt ausgestattet. Gerne. Und guten Hunger mit dem Popcorn. Gerne nochmal Applaus. Und für die zweite Frage, und das ist jetzt auch noch ein kleiner besonderer Part, für die zweite Frage, für die Lösung, habe ich einmal die UHD von Evil Dead, von Tanz der Teufel 1, ebenfalls durch den Popcorn vom Savoy. Und die Auflösung, das ist schon mal auch ein Hinweis, was wir suchen, die Auflösung dieser Frage ist gleichzeitig unser nächster Film für den März, den wir damit auch schon gleich euch verraten werden. Und ich möchte gerne wissen, welcher Horrorfilm, sag jetzt mal noch nicht, wann er spielt, ja, also wir machen das wieder genau wie gerade, aufzeigen, ja, bitte nicht reinrufen, das haben wir beim Filmclub auch öfter schon gemerkt, welcher Horrorfilm spielt in der Antonio Bay? Also die Spanne zwischen nicht reinrufen und The Fog waren 3 Sekunden, glaube ich. Da, ich hab vieles vorbereitet, aber nicht das. Was machen wir da jetzt? Also, ja, das ist jetzt blöd, ne? Hä? Wer hat ihn gedreht? Okay, wer hat den gedreht? Aufzeigen. Da, in schwarz, der Herr. Ja, du. Ganz richtig, du kriegst den Film. So, Applaus. Komm gerne einmal nach vorne, wenn es irgendwie geht. Ich komme dir sonst auch entgegen. Das mit dem Reinrufen üben wir nochmal, ne? Im März will ich das nicht mehr hören. Rüge. Hi. Oh,
vielen Dank. Ich habe den Spickzettel auch angezogen heute.
Oh, sehr geil. Ja. Sehr schön. Du bist vorbereitet. Du hast eigentlich schon, wir sehen hier ein Shirt mit allen möglichen VHS-Motiven. Das ist eigentlich fast unsere Line-Up fürs ganze Jahr. Nein, Quatsch. Aber es ist sogar The Fog drauf. Sehr gut. Hast du den Film schon?
Ja, aber ich...
UHD kann man gebrauchen, oder?
Ja, immer mal.
Ebay, ne? Ja.
Schenken, ne?
Danke, Applaus einmal. The Fog ist richtig und das wird unser Film im März. Und jetzt läuft einmal für euch der Trailer. Genau. Am 29. März findet die zweite Saturday Night Fright statt mit John Carpenters The Fog. Und wie gesagt, dann möchte ich gerne kein Reinrufen hier hören. Das war erstmal unser Podcast. Wir bedanken uns nochmal, dass ihr alle da seid, wart und hoffentlich auch wiederkommt. Erzählt es gerne weiter auf jeden Fall. Sagt allen euren Horrorfreunden und Freundinnen Bescheid. Einmal im Monat jetzt immer Saturday Night Fright hier im Savoy. Und wir gucken jetzt Evil Dead. Wir freuen uns schon sehr. Wir hoffen, ihr habt alle Bock. Und danach gerne noch im Foyer ein bisschen quatschen. Wer Bock hat, kommt rum. Wir waren Devils and Demons. Und jetzt geht's los mit dem Film. Vielen, vielen Dank.